Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den dritten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den dritten Teil des Themas »Die Geheimnisse des Reiches der Himmel«.
Nun, in diesem gleichen Kapitel kommt jetzt eine neue Serie von Gleichnissen ab Vers 44. Und da zeigt der Herr Jesus das Schöne, das Schönste im Bereich der Himmel. Das ist ein Kontrast zu diesen drei Gleichnissen vorher, 24 bis 34, bis 33, wo diese schlimmen Entwicklungen gezeigt werden. Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, welchen ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das ist ein Kontrast. Diese Perle, diese schöne Perle, stellt die Gemeinde dar. Im Schatz, im Acker verborgen. Ich habe ja schon erklärt, die Gemeinde in den 8 Paulusbriefen wird ja vorgestellt als ein Geheimnis, das von Ewigkeit her im Herzen Gottes verborgen war. Und das ist für Gott in seinen Ratschlüssen, in seinen Wegen mit den Menschen das Höchste. Die Gemeinde. Und die wird jetzt dargestellt im Gleichnis vom Kaufmann mit dieser nicht nur schönen Perle, sondern so herrliche Perle, dass der Kaufmann alles verkauft. Und dieser Kaufmann ist eben der Herr Jesus. In 2. Korinther 8 lesen wir in Vers 9, denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er da reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Der Herr Jesus hat alles hingegeben und er ist ans Kreuz gegangen, um für die Gemeinde zu sterben. In Epheser 5, 25, in diesem Geheimnis der Gemeinde als die Frau des Christus, heißt es, dass der Herr Jesus die Gemeinde, die Ekklesia, geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Er hat alles gegeben, um diese Gemeinde für sich zu erwerben. Um, wie Epheser 5 sagt, die Gemeinde sich selbst einmal verherrlicht darzustellen, die nicht Flecken oder Runzel hat. Also völlig, muss man sich vorstellen, perfektes Gesicht. Keine Flecken, also keine Verfärbungen unerwünschten und keine Erhebungen unerwünscht. Perfekt, ja? Ja, aber Epheser 5 sagt, das ist dann für die Zukunft. Die Gemeinde hat heute Verfärbungen und ja, Unebenheiten. Aber das wird kommen. Dieser vollkommene Zustand der Gemeinde in der Herrlichkeit. Das ist die Gemeinde, wie der Herr Jesus sie sieht, als diese einzigartig. Eine sehr schöne Perle. Ja, aber jetzt habe ich vorgegriffen. Es gab ja noch das Gleichnis vorher mit dem Schatz im Acker. Zuerst möchte ich erklären, was dieser Schatz genau ist. Viele stellen sich vor, spontan, eine Schatztruhe mit irgendwelchen Edelsteinen drin, im Acker, im Boden vergraben. Ja? Aber der Begriff Schatz im Acker, Thesaurus en agro. Den finden wir im Alten Testament schon. In, können wir es kurz aufschlagen, Chroniker, 1. Chroniker 27, Vers 25. Da wird über die Beamten von König David gesprochen. Und über die Schätze des Königs war Asmavet, der Sohn Adiels. Und über die Vorräte auf dem Feld, in den Städten und in den Dörfern und in den Türmen war Jonathan, der Sohn Usias. Nun, die griechische Übersetzung, die älteste von dem Alten Testament, das ist die Septuaginta aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Und die Apostel haben ja diese Übersetzung sehr oft benutzt bei ihrer Verkündigung auf Griechisch. Und die übersetzt hier bei Vorräte auf dem Feld, über die Vorräte, wörtlich über die Schätze im Acker. Schätze im Acker. Vorräte im Feld. Schätze im Acker. Und was das ist, erfahren wir zum Beispiel aus Jeremia. In Jeremia wird berichtet über diese schlimme Geschichte, wo ein gewisser Ismael treue Leute umbringen wollte. Und da hatte er eine ganze Reihe von Leuten umlegen wollen und die haben ein Argument, warum er sie nicht umlegen soll. Lesen wir Jeremia 41, Vers 8. Nachdem gerade im Vers vorher gesagt wurde, da schlachtete sie Ismael, der Sohn Netanjas, und warf sie in die Grube. Er und die Männer, die bei ihm waren. Und jetzt heißt es in Jeremia 41, 8, es fanden sich aber unter ihnen 10 Männer, die zu Ismael sprachen, töte uns nicht, denn wir haben verborgene Vorräte im Feld. Weizen und Gerste und Öl und Honig. Und er ließ ab und tötete sie nicht inmitten ihrer Brüder. Und auch da hat die Septuaginta übersetzt bei verborgene Vorräte im Feld, Schätze im Acker. Und jetzt wird klar, das sind also unterirdische Vorratsspeicher mit Nahrungsschätzen, Weizen, muss man sich vorstellen, in riesigen Mengen, Gerste, Olivenöl, Honig. Und die waren also in den Äckern, im Boden, unterirdische Strukturen. Und die wurden natürlich so gebaut, dass man das eben nicht entdeckt, auf Anhieb. Wären diese Leute tot gewesen, wären diese Schätze wohl unentdeckt geblieben. Und darum konnten sie sagen, wir haben Schätze im Acker. Töte uns nicht. Und das war ein Argument. Er ließ ab und tötete sie nicht. Also, es geht hier um unterirdische Vorratsspeicher. Und das Gleiche spricht von einem Menschen, der einen solchen Schatz gefunden hat. Und dann hat er eben den ganzen Acker, das ganze Feld gekauft, damit er schließlich diesen wertvollen unterirdischen Speicher für sich in Anspruch nehmen konnte. Ja? Im heutigen Immobilienrecht ist es noch ein bisschen ein Problem. Ja? Da wird dann auch noch gesagt, ja, wenn man Boden kauft, dann hat man nicht einfach unendlich in den Boden, in die Tiefe auch noch ein Anrecht. Ja? Also der Staat könnte sagen, wir bauen unter Ihrem Einfamilienhaus noch eine Tiefgarage. Ja, aber ich hab den Boden gekauft. Ja, natürlich, aber nur bis so und so viele Meter runter. Der Rest gehört dem Staat. Ja, also das war damals nicht so. Der Mann hat diesen Schatz im Acker gefunden und kauft das ganze riesige Grundstück mit dem Schatz. Und nun, beide Bilder, der verborgene Schatz im Acker, als auch die Perle aus dem Meer, sind ein Bild der Gemeinde. Aber die Perle aus dem Meer hat mehr Bezug zu den Heidenvölkern. Ich glaube, wir haben da heute auch schon gelesen in Jesaja 17, 12 bis 13. Die Völker, die Nationen sind wie das aufgewühlte Meer. Die Völker der Welt werden in der Bibel wiederholt mit dem Meer verglichen. Und nun, die Gemeinde besteht zum größten Teil aus Nichtjuden. Aus allen Ländern der Welt. Aus Chile, Argentinien, Venezuela, Brasilien. Dort ganz besonders viele übrigens. Und Mexiko, USA, Kanada. Und jetzt können wir über alle Kontinente hinweggehen. Millionen von echten Gläubigen. Aber die meisten sind nicht Juden. Wir rechnen heute mit etwa 400.000 bis 500.000 bekehrten Juden. Aber die meisten sind in den USA und in Kanada. In Israel sind es heute etwa 15.000. Ja, aber Epheser 2 macht ja deutlich, dass Gott Gläubige aus den Heiden und aus dem jüdischen Volk zusammengefügt hat zu einem neuen himmlischen Volk. Und eben die Perle hat mehr Bezug jetzt auf die Überzahl von Nichtjuden, die zur Gemeinde gehören. Während im Kontrast zum Meer ist eben das Land ein Bild von Israel. Darum, wenn ein Jude sagt, ich gehe nach Israel, dann sagt er einfach, Ani nosea laaretz. Wörtlich, ich gehe in das Land. Ja, welches Land? Haaretz. Das ist das Land Israel. Klar. Wobei, das Wort bedeutet Land und Erde. Ja? Die Erde ist in der Bibel wirklich im Kontrast zum Meer ein Bild von Israel. Darum ist er übrigens im ganz anderen Zusammenhang. In der Offenbarung, das Tier aus dem Meer, das ist der kommende Diktator von Europa aus den Heidenvölkern. Das Tier aus der Erde, auch in Offenbarung 13, das ist ein Bild des Antichristen, der aus Israel kommen wird. Der falsche Messias, der falsche Prophet. Ja, und so haben wir auch hier eben den Acker, das Land, und das Meer. Aber beides ist ein Bild der Gemeinde, aber eben mit dem Bezug, dass da eben zwei große Gruppen, so wie Paulus sagt in Epheser 2, er hat aus beidem eines gemacht und hat abgerissen die Zwischenwand der Umzäunung, die früher Juden und Heiden getrennt hat. Aber es ist noch mehr drin. Wie entsteht eine Perle? Das ist eigentlich nur ein wertloses Korn, Sandkorn. Und das gelangt ins Innere der Muschel, aber bereitet der Muschel, diesem Tier, Schmerzen. Und dann hat die Muschel eben die Fähigkeit, dieses wertlose Sandkorn mit Perlmutter zu umgeben, um so dem Schmerz ein Ende zu bereiten. Und daraus wird eine Perle. So etwas Schönes. Und so ist eben die Gemeinde etwas, wo man sagen müsste, wer sind wir schon? Begnadigte Sünder. Ja, begnadigte Sünder. Aber der Herr macht aus diesem begnadigten Sünder so etwas Wertvolles, dass es für den Herrn so erstrebenswert war, aus dem Himmel auf diese Erde zu kommen und nach Golgatha zu gehen, um für die Gemeinde zu sterben und alles hier zu geben. Und eben, jetzt könnte man auch beim Schatz im Acker sich fragen, und was ist die Bedeutung vom Weizen? Ja, da denken wir an Johannes 12, wo der Herr Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Da spricht er von seinem eigenen Sterben und Begrabenwerden und dass daraus eben diese große Frucht der Gemeinde, die Weizenernte, entstehen sollte. Und jetzt könnten wir die Bedeutung des Weizens noch weiter ausführen oder eben auch die Bedeutung des Olivenöls in Verbindung mit dem Heiligen Geist in der Gemeinde und die Bedeutung von Honig, eben auch ein Bild der Weisheit. Darum erklärt uns das Buch der Sprüche, iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut. Also können wir all diese Reichtümer des Glaubens so übertragen, das hängt zusammen mit diesem verborgenen Schatz. Und dann kommt ein nächstes Gleichnis, Vers 47. wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Netz. Und zwar hat hier die alte Elberfelder eine Fußnote, eigentlich einem Ziehgarn, Schleppnetz. Im Neuen Testament steht nicht einfach Netz. Die Bibel unterscheidet zum Beispiel in Matthäus 4, dort ist das Wurfnetz gemeint bei den Jüngern, das ein Fischer so auswirft. Er steht im Wasser, wirft das Wurfnetz aus. Dann haben wir eben in Lukas 5 eindeutig das Spiegelnetz. Das ist so ein dreifaches Netz. Die Beschreibung der Fischerei dort in Lukas 5 ist so deutlich, das Spiegelnetz. Und darum wird dieses Netz einmal genannt das Netz und einmal die Netze. Weil das Spiegelnetz besteht aus drei Schichten von Netzen. Ja? Und das wirft man aus dem Schiff und holt dann so die Fische in großen Mengen zusammen. Und hier haben wir eben das Schleppnetz. Das ist ein Netz, das mehrere Männer miteinander hielten. Dann gingen sie zu Fuß in den See Genezareth hinein und haben das ausgebreitet. Und dann holen sie es so wieder an den Strand. Heute kennt man das Schleppnetz natürlich mit Schiffen. Die lassen das runter und dann fahren die so übers Meer und sammeln einfach kollektiv alles ein, was da reinkommt. So kann man übrigens sehr gut die Ozeane überfischen. Das ist eine gefährliche Methode. Ja, aber dann haben wir in Johannes 20 das Spiegelnetz mit der Veranda-Methode. Nochmals eine andere Art. Aber das wird in den Evangelien so präzis beschrieben, ja? Und in Matthäus 17, da geht es sogar noch um die Angel, die Petrus auswerfen musste, um einen großen Fisch herauszuholen. Also die Evangelien sind wirklich sehr spezialisiert und ganz präzis in der Beschreibung der Fischereiarbeit, weil wir es eben hier mit Augenzeugen zu tun haben in den Evangelien, die genau wussten, wie man im See Genezareth damals zur Zeit Jesu gefischt hat. Also der Herr Jesus erwähnt jetzt dieses spezielle Schleppnetz. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Schleppnetz, das ins Meer geworfen wurde und von jeder Gattung zusammenbrachte, welches sie, als es voll war, ans Ufer heraufgezogen hatten. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie aus. Also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Ja, das gibt wieder Fragen. Hier gibt es also gute und faule Fische. Was sind faule Fische? Nun, das muss man natürlich in einem jüdischen Kontext lesen, vom See Genezareth. Die faulen Fische, das sind die nicht koscheren Fische, die man als Jude nicht essen darf. Und die guten, das sind die koscheren. 3. Mose 11 erklärt ja, alles im Wasser darf man als Israelit essen, solange es Schuppen hat und Flossfedern. Das heißt also keine Krebse, die übrigens da, wo Wasserverschmutzung ist, das sind die Tiere, an denen man die Wasserverschmutzung am besten ablesen kann. Die nehmen das schön auf, in ihren Körper rein. Also ist ein Maßstab für Umweltverschmutzung. Aber eben die koscheren Fische, die haben einen Schutzpanzer, wo sie auch eben infektiöse Einzeller gut abwehren können. Und eben sie müssen Flossfedern haben, die gegen den Strom schwimmen. Aber zum Beispiel der Katzenfisch, der hat keine Schuppen. Und darum ist er nicht koscher. Und genau den Katzenfisch, den Wels, gibt es im See Genezareth. Und er wird sehr groß. Aber von Alters her hat man die dann wieder ausgeworfen. Das ist nichts für jüdische Küche. Das sind die Faulen. Und sehen wir, das Schleppnetz geht also durch, bringt alles zusammen, aber dann wird ausgesondert. Die Koscheren, die werden in Gefäße gesammelt und die anderen, die lässt man wieder herumschwimmen. Das ist doch interessant. Also die Koscheren sind ein Bild von den Menschen, die das Wort Gottes hören, das Schleppnetz, ja, die Menschenfischer, die mit dem Schleppnetz kommen, die sammeln die ein und die werden dann in Gefäße gesammelt. Und so ist es wichtig, dass eben Menschen, die zum Glauben kommen durch das Evangelium, die müssen in örtlichen Gemeinden zusammengefasst werden, ja, in Gefäßen. Und was ist mit solchen, wo wir merken, die haben sich gar nicht bekehrt? Die lassen wir wieder schwimmen. Ja, wir können nicht Gemeinde bauen im Sinn von Volkskirche. Der Gedanke der Volkskirche ist völlig unbiblisch. Obwohl Bullinger, das war ja der Nachfolger von Zwingli in Zürich, aus dem Kanton Aargau, der hat sich ganz klar für die Volkskirche eingesetzt. Er hat das als richtig hingestellt. Das ist eine Kirche, die besteht aus Gläubigen und Ungläubigen. Und man kann sagen, aus bekehrten Christen und nicht bekehrten Christen. Aber die Bibel sagt ganz klar in 2. Korinther 6, geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Ihr sollt nicht in einem ungleichen Joch sein zusammen mit Ungläubigen. Die Ungläubigen sollen in die Gemeinde kommen, um das Wort Gottes zu hören, natürlich. Wie Paulus sagt in 1. Korinther 14, wenn ein Unkundiger oder Ungläubiger zu euch in die Gemeinde kommt, dann wird er überführt. Aber die gehört nicht zur Gemeinde. Das ist der Unterschied. Die Bibel kennt nur die Gemeinde der Gläubigen. Und zwar eben sollten die wiedergeborenen Gläubigen sein. Ja, und drum, was macht man mit denen, die eben gar nicht bekehrt sind? Die muss man wieder schwimmen lassen. Ah, aber ich habe gemeint, man dürfe den Weizen nicht ausraufen. Ja, natürlich. Wir legen keinen um und legen ihn auf den Scheiterhaufen. Das ist Ausraufen. Das geht absolut nicht. Und das war zu allen Zeiten ein Verbrechen. Der Herr hat ganz klar gesagt, nein, lasst es wachsen zusammen bis zum Schluss. Die Christenheit ist eine totale Vermischung und da können wir nichts dagegen tun. Und wir müssen auch nicht probieren, etwas dagegen zu tun, aber es ist etwas anderes, wenn wir eine Ortsgemeinde aufbauen. Da nehmen wir die koscheren Fische in die Gefäße und die anderen lassen wir wieder fröhlich im See Genezareth rumschwimmen. Und wenn der Herr dann sagt in Vers 49, also wird es sein in der Vollendung der Zeitalter. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Das ist nicht die Auslegung von Vers 48, sondern dieses also ist eine Hinzufügung, wie es dann am Ende sein wird. Nicht wahr? Er sagt, in der Vollendung der Zeitalter, also wenn das Endgericht kommt, bei der Wiederkunft des Herrn Jesus, in der Endzeit, dann werden die Engel die Bösen aus der Mitte der Gerechte aussondern und dann werfen sie sie nicht in den See Genezareth, um wieder zu schwimmen, sondern sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Wir Christen haben nichts zu tun mit irgendwelchem Gericht, das wir heute ausüben sollten über die, die falsch glauben oder die Bibel verdrehen oder eben gar keine richtigen Christen sind. Das überlassen wir alles dem Herrn. Aber wir sammeln die wahren Gläubigen in Gemeinden von Gläubigen. Aber das, was die Engel tun werden in der Endzeit, wenn sie ausgeschickt werden, um dann zum Gericht zusammenzusammeln, das ist etwas anderes. Also sehr wichtig, dass Vers 48 und Vers 49 nicht das gleiche ist. Vers 49 bis 50 sind die Weiterführung zu dem Gleichnis hinzu. Und dann sagt der Herr Jesus etwas ganz Interessantes in Vers 51. Habt ihr dies alles verstanden? Sie sagen zu ihm, ja, Herr. Er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der im Reich der Himmel unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Interessant, da gibt es Schriftgelehrte des Reiches der Himmel. Das sind nicht die Rabbiner, die nur wissen von Phase A und C, sondern das sind jetzt eben die Schriftgelehrten in der Phase B, die eben die Offenbarung des Neuen Testaments dazugenommen haben. Und diese Schriftgelehrten, die im Reich der Himmel unterrichtet worden sind, die können jetzt aus ihrem Schatz im Acker Neues holen. Das sind, sagen wir, Honig, der gerade vor kurzem eingelagert worden ist, und altes Weizen, der schon ein paar Jahre alt ist, kann man ja, wenn er schön trocken bleibt, über Jahre lagern. Und Samen sind ja sehr resistent gegen Bakterien. Nur dürfen sie ja nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Dann ist in Kürze eine Katastrophe da. Ja, aber so kann der Schriftgelehrte eben aus dem Schatz Altes holen, die alttestamentlichen Offenbarungen über das Reich, Phase A und C, und dann aus dem Schatz eben Neues holen. Das sind die Geheimnisse des Reiches der Himmel, die Geheimnisse in den Paulusbriefen und so weiter und so fort. Und erst so haben wir den gesamten Ratschluss Gottes beieinander. Jetzt sehen wir, auf dem Blatt geht es da weiter. Da haben wir zum Beispiel in Matthäus 18 dann das Gleichnis vom nicht vergebungsbereiten Knecht, soll das heißen. Und dann das Gleichnis von den Tagelöhnern. Da geht es um solche, die in den Dienst des Herrn gestellt werden, ganz früh am Tag. Und dann solche, die erst ganz am Nachmittagende dazukommen. Und überraschenderweise bekommen die denselben Lohn. Ja, das ist auch etwas sehr Besonderes in diesem Reich der Himmel. Da gibt es Leute, die haben das Vorrecht, dass die schon von Jugend an das Evangelium hören durften. Ja? Das ist ein Vorrecht. Und da gibt es solche wie der Erwin Gröbli. Der arbeitete bei der Swiss. Und er war über 40 Jahre alt und musste sagen, nie habe ich von irgendeinem, ich habe so mit so vielen Leuten im Flugzeug gesprochen, nie hat mir einer das Evangelium erklärt. Ein Schweizer. Und also unglaublich. Und dabei hat er mit prominenten Leuten gesprochen im Flugzeug. Und die haben über ihre Probleme gesprochen. Zuerst ein bisschen Alkohol genommen, dann hat sich die Zunge auch gelöst und da haben sie von ihren Problemen erzählt und er hat versucht zu helfen. Aber der musste so alt werden, bis schließlich jemand ihm das Evangelium sagt. Und dann hat er sich bekehrt. Und da hat er gesagt, Herr, was möchtest du jetzt aus meinem Leben machen? Und er ist bei Swiss, also damals Swissair, ja, weg und hat das Wort Gottes studiert einige Zeit und dann ging er nach Thailand und hat diese Arbeit unter den Straßenkindern von Banok Kamin aufgebaut, muss man sagen, mit 40 bekehrt oder über 40 bekehrt und kann noch für die zweite Lebenshälfte ein solches Missionswerk aufstellen, wo jetzt in ganz Thailand viele Straßenkinder in christlichen Familien aufgezogen werden. Und so viel Frucht entstanden ist. Also wunderbar, aber das ist einer, der eben erst später, in später Stunde dazugekommen ist. Und da muss man schon sagen, all die, die in christlichen Familien aufgewachsen sind, das ist ein unglaubliches Vorrecht. Aber wenn es dann einmal um den Lohn geht, kann man dann nicht sagen, ja, wieso bekommt der Gröbli gleich viel wie ich? Ja. Der wäre so froh gewesen, hätte ihm jemand schon mit 15 das Evangelium erzählt. Aber der Herr ist eben gerecht. Und dann gibt es natürlich auch diese Leute aus Papua-Neuguinea, ja. Da kommt ein Missionar und bringt das Evangelium und dann sagt einer, das, was du uns da erzählst, das hätte mein Großvater hören sollen. Warum seid ihr nicht früher gekommen? Das müssen wir den Leuten sagen, die uns sagen, lasst doch diese Eingeborenen in Ruhe, die sind glücklich. Was bringt ihr ihnen das Evangelium? Nein. Der sagt, warum seid ihr nicht früher gekommen? Ja, eben das sind die, die zu später Stunde noch dazu kommen. Aber der Herr ist gerecht in der Lohnverteilung. Dann geht es weiter. Matthäus 21 mit dem Gleichnis von den Weingärtnern, wo erklärt wird, wie das Zeugnis von Israel weggenommen wird und unter Menschen aus den Heidenvölkern übergeben wird. Und dann in Matthäus 22 die Hochzeit des Königssohnes. Da werden alle zur Hochzeit eingeladen. Können wir jetzt nur kurz aufschlagen? Vers 1. Und Jesus antwortete und redete wiederum in Gleichnissen zu ihnen und sprach, das Reich der Himmel ist einem König gleich geworden, der seinem Sohn Hochzeit machte. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sage den Geladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet und meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten es nicht und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Heere aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, sowohl böse als gute. Und die Hochzeit wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er daselbst einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier herangekommen? Da du kein Hochzeitskleid hast, anhast. Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände, nehmt ihn und werft ihn in die äußere Finsternis. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Sehen wir, drei Phasen der Einladung. Zuerst werden Knechte ausgeschickt, um einzuladen. Vers 3. Aber die wollen nicht kommen. Das war die Zeit, als der Herr Jesus seine Jünger aussandte, die 12 und auch die 70, und er lud Israel ein. Die wollten nicht kommen. Aber dann finden wir eine zweite Phase, und da wird gesagt, wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sage den Geladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet und meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Der Herr Jesus hat nach seinem Tod, seiner Auferstehung, nach seinem Opfer, nachdem er sagen konnte, es ist vollbracht, Johannes 19, Vers 30, da hat er seine Jünger nochmals ausgeschickt, um Israel einzuladen. Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja? Sie wollten nicht kommen. Das ist die Phase, ab dem das Opfer geschlachtet ist und alles bereit ist. Wollten nicht kommen. Und jetzt kommt die Konsequenz. Der König schickt eine Armee und steckt die Stadt in Brand. Das war der Untergang Jerusalems im Jahr 70 nach Christus. Weil das irdische Volk seinen Messias verworfen hatte. Aber dann kommt eine ganz neue Phase. Geht auf die Kreuzwege, Vers 9, der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit. Und da holen sie alle möglichen rein. Das ist die Mission unter den Heidenvölkern, die eben einsetzt ab Apostelgeschichte 8 und so weiter. Die Missionsreisen von Paulus und bis auf den heutigen Tag. Aber sehen wir, da kommen Böse und Gute zusammen. Wieder, sobald man das Evangelium verkündigt, entsteht weltweit eine Vermischung Aber wir sehen, einmal wird das Gericht kommen über die, die eben nicht wirklich bekehrt sind, wie dieser Mann ohne Hochzeitskleid. Eigentlich hätte er gar nicht rein können, ohne den Hochzeitsdresscode einzuhalten, ja? Aber irgendwie hat er es geschafft. Und der verstummt, der sagt nicht, ja, ich bin so armer Mann, ich konnte mir kein Hochzeitskleid leisten. Nein, also das Problem lag nicht dort. Der wollte nicht, ja? Der wollte mit Jeans zur Hochzeit. Ja, und dann geht es weiter in den Gleichnissen. Matthäus 24, das Gleichnis vom treuen und vom bösen Knecht. Und dann Matthäus 25, die 10 Jungfrauen, die warten auf den Bräutigam. Diese 10 Jungfrauen stellen jetzt auch wieder die ganze Christenheit dar. Mit Weizen und Unkraut. Mit faulen Fischen und guten Fischen. Mit bösen Knechten und guten Knechten. Mit solchen mit Hochzeitskleid und solche ohne Hochzeitskleid. Und so gibt es gescheite Jungfrauen und dumme Jungfrauen. Aber alle warten auf den Herrn. Alle haben da eine Lampe, ein christliches Zeugnis. Aber bei den einen fehlt was. Sie haben kein Öl in ihren Gefäßen. Und plötzlich um Mitternacht kommt der Ruf. Der Bräutigam kommt. Aber der ist nicht gleich da. Und das war eben, wie die Argentinier sagen würden, die Chamada de Medianoche. Der Mitternachtsruf. Ja? Der Bräutigam kommt. Kirchengeschichtlich war das im 19. Jahrhundert. Da fing man plötzlich wieder in großem Maß in der Christenheit von der Wiederkunft Christi zu sprechen. Jesus Christus kommt wieder. Und jetzt wird dann das jüdische Volk gesammelt werden in ihr Land. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Also es begann im 19. Jahrhundert. Da war dieser Mitternachtsruf. Und das war auch die Zeit, wo es allgemein in der Christenheit ein Aufleben von Aktivitäten gab. Ja, aber plötzlich kommt der Bräutigam und die, die bereit waren, das sind eben die wahren Christen. Der Same auf dem guten Boden, der Weizen, die guten Knechte, die guten Fische, die klugen Jungfrauen, die gehen ein in die Hochzeit. Und dann, als später die anderen kommen, die Türe ist geschlossen. Es gibt ein zu spät. Das ist nach anderen Stellen der Moment der Entrückung der Gemeinde. Dann gibt es ein zu spät für die Namenschristen. Und dann kommt noch das Gleichnis von den Talenten. Gerade im Anschluss in Matthäus 25, Vers 14. Ein Herr muss in ein anderes Land gehen. Und das ist ein Bild des Herrn Jesus, der jetzt aus der Welt weggehen wird, in den Himmel zurück. Aber er übergibt Werte, Talente, das sind also ist ein etwa 34 Kilogramm Silber, übergibt er in unterschiedlicher Anzahl seinen Knechten. Und die sollen handeln damit, bis er wiederkommt. Der Herr ist weg und jetzt ist die Zeit, wo alle, die dem Herrn sich zum Herrn bekennen, mit diesen anvertrauten Talenten für ihn wirken sollen. Die werden aber unterschiedlich verteilt, je nach der Fähigkeit. Und dann, nach langer Zeit, sagt Matthäus 25, Vers 19, kommt der Herr zurück und rechnet ab. Und die treuen Knechte, die gehen ein in die Freude des Herrn, in das Reich Gottes, Phase C. Und der andere wird gerichtet, der böse Knecht, der mit dem Talent überhaupt nichts gemacht hat, nicht mal auf die Bank gebracht. Der hat 34 Kilogramm Silber, da kann man schon was erreichen. In langer Zeit, ja? Und interessant ist, dass Matthäus sagt, dass der Herr Jesus sagt, nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte. Das war nicht so, dass der Herr eigentlich schon im ersten Jahrhundert hätte wiederkommen sollen. Die Bibel sagt, es geht lange, bis er wiederkommt. Und Petrus sagt in 2. Petrus 3, so lange, dass in der Endzeit die Spötter kommen werden und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Jetzt geht es schon so lange. Ja, es sollte eben sehr lange gehen. Und so können wir also weiterfahren. Auch da haben wir diese Zwischenzeit dargestellt. Und jetzt könnten wir weitergehen ins Markus-Evangelium. Das Gleichnis vom Samen auf dem Land, Markus 4. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Hochinteressant. Denn der gute Samariter, das ist der Herr Jesus. Samariter. Das heißt eigentlich auf Deutsch der Beobachter des Gesetzes. Ja? Drum die Samariter, die meinen, sie seien eigentlich die Richtigen, die das Gesetz einhalten. Aber das war ein Schimpfwort. Die Feinde des Herrn haben in Johannes 8 gesagt, du bist ein Samariter. Ein Lästerwort, ja? Du bist ein Samariter. Aber das Wort heißt Beobachter des Gesetzes. Der Herr Jesus hat wirklich das Gesetz eingehalten. Und Leviten und Priester, die das System vom Gesetz repräsentieren, die konnten dem Halbtoten nicht helfen. Und so kann das Gesetz uns Menschen nicht retten. Denn das Gesetz sagt nur, du sollst, aber das rettet uns nicht. Das zeigt uns vielmehr, dass wir verloren sind. Die gehen an dem Halbtoten vorbei. Aber der Samariter kommt, behandelt ihn und dann bringt er ihn in die Herberge und sagt dem Wirt, hier, Geld, behandle ihn und ich komme wieder und werde dir dann den Rest bezahlen. Auch da haben wir ein wunderbares Bild von dem Herrn Jesus, der gekommen ist und er hat diese halbtoten Menschen, die er rettet, die bringt er in eine Herberge. Das ist die örtliche Gemeinde. Und der Wirt in Lukas 10 stellt den Heiligen Geist dar, der in der Gemeinde heute wirkt. Und die Gemeinde muss also eine Herberge sein für Halbtotgeschlagene. Ja? Ich habe auch schon jemand gehört, in der Gemeinde hat es immer so komische Leute. Ja, natürlich, das ist ein Ort für komische Leute. Und auch gerade für Leute, die eben in der Welt sind, die abgeschrieben. Niemand interessiert sich für die. Ich war mit meiner Frau gerade vor wenigen Tagen in einem Kinderheim in Riberalta, im Amazonasbecken von Bolivien. Und da gibt es Missionare, die nehmen wirklich die verschmähtesten Kinder der Welt auf. Die gingen durch Dörfer und haben gesagt, gibt's da Kinder, die nicht hören und nicht sprechen können? Oh ja, da haben sie, von denen. Die haben die mit nach Hause genommen. Jetzt hören die jeden Tag das Evangelium. Ja? Und alle anderen Kinder im Kinderheim, die müssen auch so mit den Händen sprechen lernen. Und wunderbar, das sind also die Kinder, die wären einfach der letzte Dreck der Welt. Bolivien selber ist schon ein so armes Land. Aber in diesem armen Land sind das die allerletzten. Und die werden da aufgenommen, hören das Evangelium, damit sie so gerettet werden. Die Herberge ist für solche Leute da. Für die anderen auch. Für den Herrn Doktor sowieso, natürlich auch. Aber der muss zuerst von seinem großen Ross runterkommen. Aber die sind schon. Das ist der Vorteil. Die sind schon unten. Ja, und darum ist das Gleichnis so schön. Der Samariter sagt, ich komme dann wieder. Die Wiederkunft Jesu. Und mein Lohn mit mir. Ich werde dir bezahlen, was noch schuldig ist. Und so können wir weiterfahren mit dem Gleichnis vom unverschämten Freund. Das Gleichnis vom Feigenbaum in Lukas 13. Vom großen Abendmahl in Lukas 14. Ja, und dort geht es wirklich um die Krüppel und die allerletzten, die gesammelt werden. Ja, und dann das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme und dem verlorenen Sohn in Lukas 15 stellt genau auch unsere Zeit dar. Und dann die Gleichnisse vom guten Hirten in Johannes 10, 1 bis 30, wo der Herr Jesus erklärt, ich habe hier Schafe in diesem Schafhof Israel. Aber es gibt noch andere und die muss ich auch holen. Und dann werden wird das eine Herde und ein Hirt sein. Und die aus dem anderen Schafhof, das sind die Gläubigen aus den Heiden, die eben mit den Gläubigen aus den Juden nun ein Volk Gottes sein sollen. Ja, und so wird in diesen Gleichnissen all das aufgezeigt, was unsere Zeit heute so speziell macht. Aber natürlich predigen wir nicht nur Phase B, sondern A, B, C. Und wir reden auch über das Kommen des Herrn Jesus als Richter der Welt. Alles gehört zusammen. Und ich möchte schließen. In Offenbarung 19, da wird beschrieben, wie der Herr Jesus vom Himmel kommen wird. Und dann Offenbarung 20, richtet er das tausendjährige Reich auf der Erde auf. Und dann am Ende des tausendjährigen Reiches wird er nach 1. Korinther 15, 24, ehe der Menschensohn, dieses Reich Gott, dem Vater, feierlich übergeben. Und dann schafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dort geht das Königreich weiter. Und darum spricht 2. Petrus 1, Vers 11 von dem ewigen Reich, dem ewigen Königreich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Also dieses Reich wird ein vollkommen sein, das tausendjährige Reich wird fast vollkommen sein. Aber der neue Himmel und die neue Erde, das wird ganz vollkommen sein und es wird ein ewiges Reich sein, das weitergeht. Also das ist dann Phase C, der Anhängsel. Geht's weiter, noch ewig weiter, 1000 plus. Und so sehen wir das Reich Gottes, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber das hilft uns eben auch, besser zu verstehen, in welcher Zeit wir leben und dass wir auch sehen, was ist eigentlich unsere Kernaufgabe und was nicht. Und es hilft uns auch, gerade in der momentanen Situation, wo sehr viel über das Reich Gottes gesprochen wird, in Missionszeitschriften und so weiter und auf Bibelschulen und so weiter, aber eine neue falsche Lehre, wo eben Phase B zu Phase C umfunktioniert wird. Und dann werden ganz falsche Schwerpunkte gesetzt. Und wenn wir so die biblische Lehre vom Reich Gottes wirklich uns aneignen, dann hilft es uns auch da, bewahrt zu bleiben, um eben treu zu handeln, bis der Herr kommt. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns Aufschluss gibt über das, wer du bist, aber auch darüber, wer wir sind und was unsere Aufgabe in dieser Welt ist heute. Danke, dass du jedem von uns einen Auftrag geben willst, um für dich zu wirken, bis du wiederkommst. Und danke, dass wir wissen dürfen, wir sind wirklich in dieser letzten Zeit, in der Israel zurückkehrt ins Land und die Vollendung des Zeitalters unsere Epoche ist. Danke, Herr Jesus, dass wir wissen dürfen, du kommst bald zur Entrückung der Gemeinde und dann auch bald darauf als der König der Könige zusammen mit allen Erlösten der Gemeinde, um ein tausendjähriges Friedensreich hier auf der Erde aufzurichten. Und so dürfen wir mit Hiob sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns in dieser Zeit, in der du als der Verworfene betrachtet wirst von dieser Welt, dass wir zu dir stehen als die Verworfenen. Dass wir nicht Anerkennung suchen in der Gesellschaft und in der Welt, sondern dass wir deine Gemeinschaft suchen im Bewusstsein, dass wir dann einmal mit dir alles teilen dürfen. Nicht nur hier die Schmach, sondern auch in der Zukunft die Herrlichkeit, wenn du kommst. Und so wollen wir auch beten, dein Reich komme. Amen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den dritten Teil des Themas »Die Geheimnisse des Reiches der Himmel«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. www.bi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.